Bürgermeisterin, meine Damen und Herren. Das ist jetzt das 9. Mal, dass ich hier zum 9. November spreche. Und ich muss sagen, ja, es gab schon günstigere und entspanntere Umstände. Aber das kann man sich ja nicht immer aussuchen. Und ich will vielleicht doch ganz anders beginnen, als ich es vorhatte. Denn wenn ich mich hier umsehe, stelle ich fest, wir haben ja viel, viel mehr Publikum als sonst. Doppelt, dreimal so viele. Und wenn ich hierher schaue, meine Güte, eine Explosion von Medienpräsenz. Ich wusste gar nicht, dass wir hier so schrecklich wichtig sind. Und ich werte das mal so, dass die Medien jetzt entschlossen sind, den 9. November und überhaupt alle Gedenktage viel ernster zu nehmen. Das ist eine wunderbare Absicht und dazu kann ich Ihnen nur gratulieren, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren von der Presse, herzlich willkommen und beehren Sie uns doch bitte immer zu Gedenktagen weiter so.
Brauchen wir so einen Spruch abzulassen, bitte.
Denn wissen Sie, das ist hier kein Plakat und auch keine Premiere. Alle Jahre wieder, diesen 9. November begehen, feiern kann man das ja schwer nennen, wir Juden und Nichtjuden hier gemeinsam harmonisch, einträchtig und in Würde. Das soll auch heute so sein. Die Würde dieses Gedenktags ist uns wichtig. Und ja, um es gleich vorneweg zu sagen, denn dann haben wir es auch schneller hinter uns und ich fasse mich dazu auch kurz, versprochen ist versprochen. Ja, wir haben Einwände, heftige Einwände, deutliche, wir haben sie klar artikuliert und wir haben sich auch nicht aufgelöst. Aber die Argumente sind gesetzt, sie sind ausgetauscht und we agree to disagree. Aber auf der anderen Seite, ein Gedenktag ist kein Spektakel. Und am Ende gibt es doch so vieles, was so viel wichtiger ist als wir selbst. Dieser Gedenktag ist es ganz bestimmt. Und allemal wichtiger ist er als unsere persönlichen Befindlichkeiten. Und deshalb, trotz allem, getragen und inspiriert von gutem Willen und ja, über manchen Schatten springend, hier sind wir sind hier und wir sind dabei. Und natürlich wünschen wir uns, dass unsere Gefühle auch respektiert werden, Dankeschön, und dass sie ernst genommen werden, auch ein bisschen verstanden werden. Und dass sie jetzt nicht noch zusätzlich verletzt werden, obendrein, denn das sollte verständlich sein und selbstverständlich für jedermann, und das weiß auch jedermann. Und damit will ich es schon genug sein lassen von mir aus zu diesem Thema, was hier so herumgeistert, knistert. Wer auf den großen Knall von mir dazu gewartet hätte, der wird lange, lange warten. Der Klaff fällt aus. Schade für Sie, meine Damen und Herren von der Presse. Le Klasse par moi. Nicht heute, nicht jedenfalls jetzt von mir. Aber wir haben ja im Vorfeld gesagt, uns ist schon wichtig, sehr wichtig, wer wann zu welchem Anlass redet. Denn alles im Leben hat seine Zeit und seinen Ort. Aber am Ende ist doch noch wichtiger, was denn überhaupt gesagt wird. Das gilt für alle, auch für mich selbst. Und ich wollte und will eigentlich heute etwas ganz, ganz anderes sagen. Und auch ganz anders. Und das möchte ich jetzt tun. Denn wir müssen uns doch immer fragen, warum erinnern wir überhaupt an diesen 9. November 1938? Juden wurden in der Nazizeit doch schon lange, lange vorher ausgegrenzt, entrechtet, diskriminiert und wie sogar. Und der 9. November war ja auch überhaupt kein Höhepunkt. Denn erst danach wurden doch die Mordfabriken etabliert und die Massentötungen inszeniert. Aber der 9. November war denn doch, wie es immer heißt, die neue Dimension, die neue Intensität und Eruption von Vandalismus, von Aggressivität. Überall in Deutschland, übrigens auch überall in Österreich, worüber sehr wenig gesprochen wird. Und auch hier mitten in Frankfurt am Main, in unserer schönen Stadt. In jener Nacht wurden hier und am folgenden Morgen mehr als 2000 jüdische Männer willkürlich verhaftet, aus ihren Betten gezerrt, aus dem Kreis ihrer Liebsten herausgerissen. Herzzerreißende Szenen spielten sich ab. Die Männer wurden dann in die Festhalle gebracht, wo heute so muntere, fröhliche Konzerte stattfinden. Dort wurden sie mit sadistischer Freude stundenlang in sogenannten Turnübungen verhört, verhöhnt, gedemütigt, gequält. Und dann wurden sie in offenen LKWs durch die ganze Stadt gefahren. An der oft hämisch lachenden, ja sogar spuckenden Menge vorbei. Wer Augenzeugenberichte dazu liest, dem zerspringt noch heute das Herz. Diese Spießung und dass so viele Menschen hier gerne zusahen, wie andere Menschen, die doch jahrelang ihre Kollegen, Kameraden, Nachbarn, Freunde gewesen waren, so an ihnen vorbeigekarrt wurden. Die Männer wurden dann zum Südbahnhof gebracht und von dort aus deportiert, fast alle nach Buchenwald, einige nach Dachau. Nun, das war damals. Und heute sehen wir gerade an einem solchen Tag auch, wie sehr sich unsere jüdische Gemeinschaft hier inzwischen verändert hat, dass sie inzwischen zu 90% besteht aus solchen Menschen, die erst in den letzten 20 Jahren zu uns gekommen sind, aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie verändern sich hier bestimmt, aber mehr noch, viel mehr noch verändern sie uns. Wir müssen hier eine ganz neue jüdische Gemeinschaft aufbauen und sind doch schon längst mittendrin. Und während wir, die wir schon hier waren, diesen 9. November begehen, der unseren neuen Mitgliedern doch oft so wenig sagt, feiern sie ihrerseits, und dann kann man dann allerdings von Feiern sprechen, den 9. Mai, den Tag des Siegs über den Faschismus, den Tag der Befreiung. Und während wir hier immer nur den jüdischen Opferstatus beklagten, und das aus guten Gründen, wenn man sich unsere eigenen Familienbiografien anschaut, sehen sich unsere neuen Mitglieder oft ganz anders. Nämlich als Sieger und als Kinder und als Enkelkinder von Siegern. Wissen muss man dazu, in der Roten Armee, die damals unter unsäglichen Opfern den Nazifaschismus besiegte, natürlich gemeinsam mit den Westalliierten, kämpften mehr als eine halbe Million jüdische Soldaten. 200.000 von ihnen fielen im Kampf, 160.000 wurden mit Orden und Medaillen ausgezeichnet, 500 sogar zu Helden der Sowjetunion ernannt, was die allerhöchste Auszeichnung überhaupt bedeutete. Und daran alleine sieht man schon exemplarisch, die jüdische Erinnerungskultur in Deutschland ändert sich, hat sich schon zu verändern begonnen. Familienbiografien sind abzugleichen. Die eine Erinnerung wird nicht einfach nahtlos ersetzt durch die nächste, aber die bestehende wird doch wesentlich erweitert und ergänzt. Und wenn sich bei uns nun auch noch zusätzlich und obendrein ein zeitlicher Übergang vollzieht von der Erlebnis zur Nachkommengeneration, so wäre es dennoch ganz, ganz falsch, wenn nunmehr vermutet würde, und gelegentlich, so scheint es, wird es ja schon fast herbeigesehnt, dass die Erinnerung an die Shoah etwa bei uns selbst nachließe. Nein, das wird sie nicht. Wir Juden haben ein viel zu gutes Gedächtnis. Wir erinnern noch heute an Anlässe, die oft schon 2500 Jahre zurückliegen und länger sogar. Wie könnten wir selbst dann etwa die Shoah vergessen, die doch erst vor knapp 70 Jahren Millionen von jüdischen Menschen verschlang? Für uns ist es gerade wichtig, dass die Stafette der Erinnerung weitergetragen wird von der zweiten und mittlerweile auch von der dritten Generation. Und dass in diesem Zusammenhang auch die Gefühle transportiert werden, die ganz großen Gefühle. Die Gefühle von Kummer und Leid, von Ohnmacht und Verzweiflung, von Scham und von Schmerz, von Trauer und von Tränen. Die Shoah, Das ist ein ganzes Meer von Tränen. Ein Ozean von enormen Emotionen. Und gerade wir, die wir dort aufgewachsen sind, im Schatten des Leibes unserer Eltern, mit ihren Träumen und Albträumen, mit ihren Verwundungen und Verletzungen, mit ihren gebrochenen Herzen und mit ihren zerrissenen Seelen, gerade wir werden doch ganz bestimmt kein Vergessen zelebrieren. Die könnten wir auch. Wir waren zwar nicht selbst eine Shoah, aber die Shoah ist doch immer in uns. Niemals kann es anders sein. Und doch, und dennoch, und trotzdem. Ja, wir dürfen uns nicht zu gefangenen Marionetten unserer eigenen Katastrophen machen. Immer Holocaust bewusst, ja, aber nicht immer zu Holocaust zentriert. Und ja, wir müssen auch ein Stück heraus mit hinein ins Leben kommen. Wir Juden dürfen uns eben nicht über die Opferrolle definieren. Und wir Juden dürfen uns nicht reduzieren und auch nicht reduzieren lassen auf eine trübsinnige Trauergemeinschaft, auf eine düstere Opfergemeinschaft. Das wäre ganz und gar verkehrt. Vielmehr müssen wir unsere neue Zukunft doch jetzt selbst gestalten. Mit den vielen positiven Dimensionen, die das Judentum zu bieten hat. Im frischen Geist, mit dem lebendigen Spirit von neuer Kraft und erneuerter Zuversicht. Und als Juden in Deutschland und als Zentralrat der Juden hier brauchen wir auch eine Prise, oder soll man sagen, eine Prise von frischem Wind. Das muss ja nicht gleich der stürmische Orkan sein. Aber wir müssen uns doch auch kritische und selbstkritische Fragen stellen. Wir müssen uns zum Beispiel fragen, wollen wir immer in der Rolle des chronischen Mahners verharren? Wer trotzig in der Dauermeckerecke hockt, der hat noch selten eine besonders glückliche Figur abgegeben. Mehr Kreativität, mehr Fantasie statt Empörungsrituale, mehr Impulsgeber, Antreiber statt Dauermahner. Muss es denn wirklich für alle Zeit den jüdischen Mahnsinn, das jüdische Mahnwesen in Deutschland geben? Mauern wir uns denn nicht so ein in einer Ecke, aus der wir schwer herauskommen? Wir dürfen doch ganz bestimmt nicht nur deshalb Juden sein, weil es Antisemiten gibt. Und wenn wir uns umschauen, stellen wir betrübt fest, viel zu oft werden wir Juden gesehen, entweder nur als traurige Opfer von früher oder als lästige Dauermahner von heute. Das kann doch einfach nicht in unserem Interesse sein. Freilich, wir setzen uns weiter ein, kämpferisch, konsequent, energisch, für all das, was uns wichtig ist. Mit Herzblut, mit Feuer und mit Leidenschaft, so wie wir das alle noch von Ignaz Bubis persönlich gelernt haben. Niemand möge denken, niemand möge fürchten oder hoffen, dass unsere Konfliktbereitschaft unterwegs verloren ginge. Das wird sie nicht. Denn eins ist und bleibt wirklich sicher, die engagierte Stimme des Zentralrats der Juden im Land. Nichts darf sich, nichts wird sich daran ändern. Und Konflikte gibt es ja immer wieder reichlich. Wobei gilt, wir sind keine Krawallmacher, wir suchen auch keine Konflikte. Vielmehr suchen und finden die Konflikte uns da schon. Und das viel, viel zu oft. Keine Angst, ich rede nicht über diesen Konflikt jetzt, sondern über richtig über den Tag hinausgehende, quasi chronifizierte Konflikte. Dann nehmen wir zum Beispiel unser Verhältnis zur katholischen Kirche, genauer gesagt zum Vatikan. Das hat sich über die Jahrzehnte hinweg dramatisch verbessert. Viele wohlmeinende Menschen haben daran ganz großen Anteil. Vor allem der verstorbene Papst Johannes Paul II. Seine Worte und Taten wärmen unsere Herzen bis heute. In den letzten Jahren sehen wir plötzlich wieder neue Konflikte. Da gibt es den düsteren, dissonanten Dreiklang. Da sehen wir die Wiederzulassung der Eingeschränkung. Bitte für uns ein Zeichen von Respektlosigkeit. Da ist vor allem die mehr als fatale Re-Exkommunikation der schrecklichen Pius-Brüder. Darunter der unsägliche Holocaust-Leugner Bischof Willemsen. Eine Sache, die noch immer schwebt. Zumal die Pius-Brüder ja ganz uneinsichtig sind und jetzt sogar laut immer wieder ankündigen, ihrerseits den Vatikan überzeugen zu wollen. von ihren Ansichten, die wirklich fürchterlich sind. Fanatisch, fundamentalistisch, strikt und ganz offen judenfeindlich, frauenfeindlich obendrein. Das kann und darf nicht mehr ewig in der Schwebe bleiben. Und da ist die denn doch offenbar näher rückende Seligsprechung von Papst Pius XII., der für uns allen apologetischen Versuchen zum Trotz auch in der letzten Zeit der Papst bleibt, der zu kalt und der zu laut schwieg angesichts der Schreie der Shoah. Dass diese neuen Konflikte gerade entstehen unter dem Pontifikat eines deutschen Papstes, dessen persönliches Engagement für die Versöhnung vollkommen unbeschreibbar ist und bleibt, schmerzt besonders, umso wichtiger ist, dass neues Vertrauen wächst. Wir sind dazu von Herzen bereit. Dass die RPD im Land fast ungehindert ihr Gift verbreiten kann, dazu öffentliche Plätze, öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, ist eine Quelle von Scham und von Wut und niemandem zu vermitteln. Freiheit für die Todfeinde der Freiheit. Steuermittel sogar für die Faschisten, wer soll das denn noch verstehen? Wir brauchen aber hier statt bloßes Lamentieren beherztes Agieren. Wir brauchen einen kämpferischen demokratischen Staat, der offensiv argumentiert und entschlossen reagiert. Wir brauchen den klugen, resoluten Mix aus Information und aus Intervention. Und gerade angesichts von neuen Fusionserfolgen auf der rechtsextremen Seite, gerade von diesem Wochenende, ganz frisch, ja, ich bin auch dafür, das NPD-Verbot wieder entschlossen auf die politische Agenda zu setzen. Das mag schwierig sein, zugegeben, aber gar nichts zu tun, um die Faschisten einfach nur so machen zu lassen, erscheint mir noch viel, viel schwieriger zu sein. Im Iran haben wir eines der schlimmsten Regime auf der Welt. Und der dortige Präsident ist der schlimmste Hetzer und Hassprediger in der internationalen Politik. Wir wissen inzwischen alle, mit wem wir es dort zu tun haben. Das ist ein Regime, das zynisch die eigene Bevölkerung unterdrückt, das systematisch Wahlen fälscht, das den Holocaust dreist und frech leugnet, das Israel jeden Tag aufs Neue droht. Und Israel liegt uns nun mal am Herzen und das wird auch immer so bleiben, selbstverständlich. Nun ist das Regime kurz davor, sich Atomwaffen zu beschaffen. Wehe uns allen, wenn das geschieht. Atomwaffen in der Hand der fanatischen Mullahs, das wäre ein Albtraum für uns alle. Die Politik in Deutschland ist hier engagiert, bemüht sich international einiges zu bewegen. Viel Glück dabei. In der deutschen Wirtschaft sieht das Engagement aber leider ganz, ganz anders aus. Leider gilt noch immer, viel zu viele deutsche Firmen betreiben noch immer eifrig und übereifrig ihre Geschäfte mit diesem Regime. Geld mögen sie so verdienen. In Wahrheit verdienen sie für dieses Verhalten bloß Schande und Verachtung. Die Geschäfte blühen, werden die Moral verkümmert. Diese Firmen handeln gewinnbesessen und gewissenlos, denn die faktische Komplizenschaft von ausgerechnet deutschen Firmen mit dem amtierenden Weltmeister in Sachen Antisemitismus ist eine Schande. Die Wirtschaftsverbände in Deutschland äußern sich sehr häufig und oft sehr heftig. In dieser Frage schweigen sie nur kühl und kalt. Wo bleibt denn der deutsche Wirtschaftsführer, der seinen hier so schamlos handelnden Kollegen einmal ins offenbar gar nicht vorhandene Gewissen redet? Und einige Worte zu den Muslimen in Deutschland. Dazu zu sprechen ist für einen jüdischen Vertreter inzwischen leider schwierig geworden. Dabei unterstützen wir immer alle Bemühungen, die Freiheit zu sichern und wenden uns immer laut dagegen, wenn wir hier Ausgrenzung und Entrechtung sehen, zuletzt vor 2 Monaten, als ein hier zu Recht sehr, sehr umstrittenes Buch herauskam. Schon Ignaz Ubiseli hat sich entschlossen eingesetzt für die muslimischen Menschen in Deutschland. Und wir machen das heute und künftig nicht weniger überzeugt. Ihre Freiheit ist auch unsere Freiheit. Und wer sie bedroht, bedroht auch uns. Und auf keinen Fall dürfen Muslime hier einer Respektlosigkeit ausgesetzt werden, denn die allermeisten von ihnen bereichern uns doch und sind absolut gesetzestreu und zuverlässig. Gerade weil wir das wissen, muss aber auch klar und fordernd hinzugefügt werden, von den muslimischen Communities im Land müssen wir nun erwarten, dass sie sich endlich auch einmal entschlossen gegen die viel zu verbreiteten Gefühle von Hass und Fanatismus in den eigenen Reihen einsetzen. Das wird allerhöchste Zeit, besonders gegen den immer stärker, aggressiver, lauter werdenden Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen. Dafür gibt es leider so viele Belege und Untersuchungen und praktische Beispiele. Ich nenne hier eins: Im Frühsommer in Hannover wurde eine jüdische Tanzgruppe von sehr jungen Muslimen öffentlich antisemitisch beschimpft und dann sogar mit Steinen beworfen. Antisemitismus buchstäblich aus der Steinzeit. Es hat keinen Sinn, das Problem kleinzureden, zu leugnen. Vom Wegsehen ist noch selten ein Problem gelöst worden. Gerade von den Verantwortlichen in den muslimischen Gemeinschaften hoffen wir, dass sie sich nun einsetzen gegen diesen Hass. Auch wenn und gerade wenn das nach innen auch unpopulär sein mag. Aus ihrer Verantwortung können und dürfen wir sie niemals entlassen. Sie würden so auch nur ihre eigene Glaubwürdigkeit erhöhen. Und was den Zentralrat der Juden angeht und die muslimischen Communities, so gibt es hier erste Annäherungen, bevor aus diesen zarten Pflänzchen aber ein blühender Garten wird von Nähe und von Freundschaft, werden wir alle uns noch heftig zu bemühen haben. Wir wollen das bestimmt. Bei allem Engagement in vielen, vielen Fragen, und es gibt noch sehr viel mehr und es werden sicher noch einige dazukommen, wir Juden müssen natürlich auch unsere eigenen Hausaufgaben machen. Wir müssen unsere neuen Mitglieder jetzt stärken, so wie sie uns gerade stärken. Wir haben sie gebraucht und gewollt. Nun müssen wir dafür sorgen, dass sie auch hier im Judentum ein Zuhause finden. Wir müssen ihnen in der neuen Gemeinschaft, die wir bauen, einen festen emotionalen Ankerplatz anbieten. Das Gefühl von Zuhause sein. Wir brauchen das warme Gefühl von neuer jüdischer Nähe. Das Wissen, einer Gemeinschaft anzugehören, die jeder selbst mitbaut und die uns alle zusammen ein Stück hält und trägt. In dieser neuen Gemeinschaft müssen und werden unsere neuen Mitglieder rasch eine sehr viel größere Bedeutung einnehmen. Nicht nur numerisch und thematisch, sondern natürlich auch politisch und persönlich. Das neue plurale Judentum in Deutschland ist im Wachsen und im Werden. Nun müssen wir dafür sorgen, dass es auch blühen kann. Und blühen wird es, munter und bunter. In dieser neuen jüdischen Gemeinschaft, in dieser neuen jüdischen Gemeinschaft, in diesem neuen pluralen Judentum, wird dann künftig wohl weniger Goethe und Schiller gelesen als vor der Nazizeit und in der Zukunft womöglich mehr Puschkin und Gogol und bestimmt Dostojewski und Tolstoi. Aber wäre das denn so schlimm? Und wir brauchen natürlich auch die positive Perspektive. Könnte das nicht gerade der Bau des neuen, lichtdurchfluteten Hauses sein, von frischer jüdischer Vielfalt gerade und ausgerechnet hier in Deutschland. Eine Chance, eine Herausforderung, ein Fenster, das uns das Schicksal unvermutet geöffnet hat. Die Pluralität ist jetzt die neue jüdische Normalität. Ja, sie macht unser Leben manchmal etwas komplizierter. Alles zusammen ist sie aber ein Jahrhundertgeschenk für uns, eine Chance von frischer Bereicherung und von neuer Stärke. Diese Pluralität darf dann aber auch wiederum nicht dazu führen, dass wir uns politisch aufspalten, aufsplittern. Die neue Vielfalt darf nicht zur politischen Einfalt werden. Wir dürfen uns eben nicht politisch atomisieren und marginalisieren. Die Pluralität wollen wir leben und das Gemeinsame bewahren, die Vielfalt ausschöpfen und das Verbindende stärken. Das alles nun miteinander zu verbinden, ist ein Spagat, fast sogar ein Kunststück. Und sagt uns die Lebenserfahrung zwar, jedes Kunststück kann gelingen, wenn es denn aber doch gelingt, dann ist es umso schöner. Und bei allem, was wir an Kritischem zu sagen haben, bestimmt auch in der Zukunft, wissen wir auch zu schätzen, dass sich in Deutschland inzwischen vieles positiv verändert hat. Mit unseren Anliegen treffen wir oft auf Verständnis, auf offene Ohren, gar nicht so selten übrigens auch auf offene Herzen. Und es gibt auch ein ganz offenkundiges Missverhältnis zwischen dem, was der Zentralrat der Juden oft sagt und meint, und dem, was dann öffentlichkeitswirksam wird. Denn positive, lobende Stellungnahmen, die es übrigens auch gibt, werden in der Regel erst gar nicht transportiert und verschwinden viel zu schnell im schwarzen Bermuda-Dreieck der öffentlichen Nichtbeachtung. Ganz offensichtlich haben doch nur negative Meldungen einen positiven Marktwert. Und generell gilt wohl Jews are News. Aus diesem Grund wird der Zentralrat der Juden immer nur mit Kritischem zitiert. Und je greller eine Nachricht ist, umso größer ist dann ihr Nachhall in der Öffentlichkeit. Manchmal ist aber auch das nötig. Aber bei allen momentanen Dissonanzen, die es einmal geben mag und auch gibt, dürfen wir doch nicht den Blick uns verstellen lassen für das große Ganze. Und zum großen Ganzen gehört bestimmt. Juden leben in diesem Land immerhin schon seit fast 1700 Jahren. Noch nie in dieser langen, langen Zeit haben sie hier so gut, so sicher, so frei leben können wie jetzt, wie gerade jetzt. Das wissen wir zu würdigen und zu schätzen. Nichts ist natürlich so gut, als dass es nicht noch besser werden sollte. Wir wollen dem Judentum in Deutschland eine frische Perspektive und eine neue, starke Zukunft geben. Und bei aller Erinnerungsarbeit, die uns weiter und immer am Herzen liegt, bei allem Engagement, Dass wir weiter zeigen werden, da muss sich keiner Sorgen machen. Wir wollen obendrein, statt überkommener Klischees, auch ein neues, ein frisches, ein zeitgemäßes Bild vom Judentum vermitteln. Judentum bedeutet eben nicht nur immer Elend und Katastrophe und Verfolgung, sondern auch Tiefe und Substanz, Sinn, Wissen, Werte, Wärme, Herzlichkeit, Temperament, Leidenschaft, Lebenslust und eine putzmunter ausgelebte Tradition. Und das alles immerhin schon seit mehr als 100 Generationen. Bei allem Respekt für alle anderen. Das kann nicht jeder ohne weiteres von sich behaupten. Das Judentum künftig mehr, viel mehr, über seine vielen positiven Seiten zu präsentieren und zu positionieren. Die Schätze des Judentums zu hegen, zu pflegen, zu transportieren, sie mit Herz und Seele, mit Inhalt, mit Leben, mit Kraft, ja mit Zukunft zu füllen, das ist eine große Herausforderung. Aber, meine Güte, auch was für eine wunderbare, grandiose Chance. Judentum verfügt über so viele Stärken. Judentum ist eine religiöse, aber auch eine moralische, eine philosophische, eine spirituelle, eine emotionale Kraftquelle ganz besonderer Art. Gerade unseren neuen Mitgliedern, aber auch gerade unseren jungen Mitgliedern und überhaupt allen wohlmeinenden Menschen im Land wollen wir die Botschaft vermitteln, Judentum ist eben nicht nur immer trübsinnig und traurig, keineswegs fortwährend meckernd und miesepetrig, sondern durchaus fröhlich, optimistisch, lebensbejahend, spannend, herzlich, pulsierend und immerzu begeistert dem Leben zugewandt. Gerade an einem 9. November, an dem wir hier gemeinsam und zu Recht und hoffentlich in Würde an die geplante Explosion von Judenhass in diesem Land erinnern, ja, an den Vorwurf der Vernichtung, ist es doch umso schöner, eine Rede hier so beschließen zu können, trotz allem, gerade und ausgerechnet wieder in Deutschland. Judentum hat Zukunft und ja, Judentum ist auch ein Stück Zukunft. Dankeschön.